SWR 1, Barbara Scherers Musikkosmos, ein Podcast von SWR 1 Baden-Württemberg.
Herzlich willkommen. Treten Sie näher, kommen Sie an Bord für eine weitere Reise in meinem Musikkosmos. Heute nehmen wir Kurs auf das Jahr 1989. Das ist ja eigentlich noch gar nicht so lange her. Und doch ist es schon wieder weit weg. Das Leben war anders. Wir hatten viele Dinge noch nicht. Aber sie haben uns auch nicht gefehlt. Wir hatten keine Alexa, die auf Befehl eine Musikliste abspielt. Aber wir hatten trotzdem überall Musik. Also, wir im Westen der Republik. Das musste man haben. Im Auto sowieso. Am besten eine tolle Stereoanlage mit Kassettenfunktion, ganz klar. Klasse Automusik kam zum Beispiel von In Excess und den Hooters. Das hieß Musik laut aufdrehen, Autofenster runterkurbeln und cool sein. Musik musste einfach überall dabei sein. Das Beste war natürlich die Erfindung des Walkman. Da konnte man die eigenen Mixkassetten mitnehmen und anhören, den ganzen Tag. Für meinen ersten Walkman hatte ich mir wochenlang bei Radio Bastian in Freiburg am Martinsturm, gibt's leider nicht mehr den Laden, die Nase am Schaufenster platt gedrückt. Ich habe gejobbt und das Geld gespart, denn genau dieses Gerät wollte ich. Walkman von Sony. Damals hatte ich ja noch gar keine Ahnung von Marken, bin dann aber tatsächlich Sony lange treu geblieben, weil dieser Walkman einfach grandios war. Hat mich nie im Stich gelassen, immer bestens mit Musik versorgt und niemals gab's Bandsalat. Jenseits der Mauer war es für die Jugendlichen nicht so einfach. Mit guten Westkontakten konnte man natürlich einen echten Walkman bekommen. Aber die DDR hatte tatsächlich auch einen eigenen Walkman, der hieß LCS 1010. Drauf stand Stereo Kassette Player und Autostop. Das wirkte sehr westlich, war aber echte Ostware. Hergestellt vom VEB Elektronik in Gera. Kam allerdings erst 89 raus und dann war es ja auch mit der DDR schnell vorbei. So schnell, dass es uns alle überrascht hat. Im Westen und im Osten. Aber nochmal zurück zum Walkman. In den 80ern war der genauso wichtig wie heute ein Smartphone. Der war ein Must-Have, ein Statussymbol, das man großartig zeigen konnte. Man hat einfach den Kopfhörer auf die voluminöse Frisur gesteckt. Und was schnulzen wir uns damals in die Ohren? Das hier zum Beispiel. Close your eyes, give me your hand, darling. Do you feel my heart beating? Do you understand? Die Mädchen finden die Mädchenband cool. Die sehen ja aus wie die weiblichen Bon Jovis mit ihren auftopierten Haaren. Und die Jungs sind alle in die Sängerin verknallt, die mit den großen dunklen Augen Susanna Hoffs. Mit der ewigen Flamme machen die Bangles eine ewig gültige Ballade. Was wir damals noch nicht wissen können, dieser Song wird unzählige Male gecovert werden. Sogar von den Wiener Sängerknaben. Nein, keine Angst, das spiele ich jetzt nicht an. Wir bleiben im Jahr 89. Für mich, als in den 60ern geboren, sind die 80er ein fantastisches Jahrzehnt. Unbeschwert, jung, wild und auch so ganz anders als die 70er. Die 80er hören sich auch anders an. Synthesizer eröffnen völlig neue Klangwelten. Human League, Depeche Mode, Ultravox, Prince, Yellow. Und dann gibt es noch die Hitschmiede Stock, Aitken and Waterman, das Produzententrio aus London. Die produzieren Hits am laufenden Meter mit Bananarama, Kylie Minogue, Jason Donovan, Donna Summer und natürlich mit Rick Astley. Und wir hängen damals vor der Glotze mit großen Augen. Diese bunten Klamotten, wir sehen sie in den Videos und kopieren sie mit einfachen Mitteln. Musik kommt 89 aus dem Radio und auch aus dem Fernsehen. Formel 1 ist Pflicht. MTV ist eine großartige Ergänzung. Das ist alles noch viel internationaler. Dort gibt's alle Idole der 80er zu sehen. Die Videos, die Looks, die Moves. Auch das wird in der Disco auf der Tanzfläche kopiert. Na, also so gut es geht. Madonna profitiert extrem von MTV. Ich gehe sogar so weit zu sagen, dass sie nur dank MTV zum Superstar wird, weil sie da ihr Image formen kann. Schönheitsideale für Mädchen und junge Frauen werden Ende der 80er Jahre von Madonna geprägt. Aber mit ihr Schritt zu halten ist ganz schön anstrengend, denn ständig entwickelt sie ihren Look weiter. Schönheitsideale strahlen auch aus den Modezeitschriften. An Renée Simonsen kommt man nicht vorbei. Sie kommt aus Dänemark und sie ist eins der ersten Supermodels, eins von dem man den Namen kennt. Noch lange bevor Cindy Crawford, Naomi Campbell und Kate Moss in den 90er Jahren auftauchen. Renée hat diese unglaublichen mandelförmigen Augen, die sind knallblau, sinnliche Lippen, gesund, sportlich und sexy, sie strahlt Lebenslust aus. So ist es angesagt in den 80ern. John Taylor, Bassist von Duran Duran, ist hingerissen, verliebt sich in ihr Coverfoto auf der Vogue. Er setzt alles dran, sie kennenzulernen und sie werden ein absolutes Glamour-Paar der 80er. 89 trennt sich die schöne Renée von John Taylor. Sie beendet ihre Modelkarriere. Sie heiratet Thomas Helmi, einen dänischen Sänger, und sie bekommen 4 Kinder. Und da schmelzen jetzt 30 Jahre zusammen wie Eis in der Sonne. Renés jüngster Sohn ist jetzt 20 und läuft gerade in Deutschland im Radio rauf und runter. Das ist Hugo Helmi. When we're young like this and we're dumb like this, having fun like this, it's alright to be young like this, we'll feel young forever. Wir gehen zurück ins Jahr 1989, an das ich mich sehr gern erinnere. Das lief so unter dem Motto, das Leben ist schön. Und ich habe damals was gefunden, was mir seitdem Spaß macht, und zwar ununterbrochen, Radio. Das ist mein ganz persönliches Highlight von 89. Kollektiv ist 89 natürlich das Jahr, in dem die Mauer fällt. Und das kommt damals ziemlich überraschend. Ich erinnere mich, im Gymnasium, Anfang der 80er muss das gewesen sein, hat unser Lehrer gefragt, wer von uns für die Wiedervereinigung von BRD und DDR ist. Keiner hat sich gemeldet. Warum auch? Hat uns nicht interessiert. Die DDR war keine Demokratie. Alle wollten raus, keiner wollte rein. Und wir Jugendliche im Westen hatten gefühlt alles. Die im Osten hatten nichts. 89? Ja, es brodelt. Es gibt diese Montagsdemos. Aber dass die Mauer fallen würde, daran glaubt doch keiner. Vor allem nicht so schnell. Das ist also 30 Jahre her. Weltgeschichtlich gesehen ist das ein Klacks, ein Wimpernschlag. Im Radioalltag sind das Jahrhunderte, vor allem wenn man sich die Technik anschaut. Mein Start, klassisch als Volontärin. Ich würde sagen, wir beamen uns einfach mal in die Redaktion von 1989 zurück. Geschrieben wird zum Teil noch auf Schreibmaschine oder auch schon auf dem Computer. Der Bildschirm ist schwarz, die Schrift ist grün. Interviews, in der Radiosprache heißen die O-Töne, was heute alles digital ist, was man am PC bearbeiten kann. Damals werden diese Interviews und O-Töne mit Kassetten aufgenommen. Und die müssen danach auf Tonband überspielt werden. In Echtzeit. Da gibt es keinen File-Transfer. In echt muss man dann auch das Band schneiden. Das heißt, erst eine Markierung machen mit einem Filzstift, damit man weiß, wo man schneiden muss. Dann entweder mit der Minischere oder mit einem Messerchen, was direkt am Tonbandgerät angebracht ist, schneiden. Und dann mit den vorgeschnittenen Klebestreifen wieder zusammenkleben. Da kann man schon mal über einem Schnitt verzweifeln, wenn man das rausgeholte Fitzelchen wieder reinkleben und den Schnitt neu suchen muss. Das passiert Anfängern ziemlich häufig. Die Werbespots sind auf sogenannten Cards. Das sind ziemlich klobige Plastikboxen mit Endlosbändern in verschiedenen Längen. Und jeder Spot hat eine Card. Das Ding soll sich automatisch auf Anfang spielen. Soll, ja. Dadurch wird jeder Werbeblock zum Nervenkitzel pur. Laufen die Dinge oder laufen sie nicht? Die Musik ist auf Platten natürlich, Vinyl. Drei Plattenspieler stehen im Studio, die muss man abwechselnd bestücken. In die Sendung nimmt man eine Kiste mit Singles und LPs. Heute alles digital. Da laufe ich nur mit der Handtasche ins Studio ein. Als Volontär 89 ist man natürlich auch Laufbursche, klar. Die Plattenkiste aus dem Studio holen. Und eine Szene, die werde ich nie vergessen. Ein älterer Kollege knallt mir eine Single hin und sagt, hör mal rein, die sind gut. Wie die Münchner Freiheit, nur anders. Und das ist der Song dazu.
Du blitzt mich an mit deinen funkelperlen Augen. Das tut so gut, da ist so viel für mich drin. Es ist wie Balsam, wie ein echtes kleines Wunder. Es heilt viel besser als jede Medizin. Oh.
Die guten alten Funkelperlenaugen von Pur. 89 geht's also bei denen los mit der großen Karriere. Ich kann mir damals nicht vorstellen, dass diese Band den Jungs von der Münchner Freiheit den Rang ablaufen kann. Dass Pur so durch die Decke gehen würden, das haben die ja selbst nicht erwartet. Also was bringt uns 1989 zum Tanzen, zum Singen, zum Träumen? Gleich schon im Januar Tom Cruise. Der bläst eine ordentliche Portion Sonne und Urlaubslaune in unseren trüben Winter mit einem Film, Cocktail. Viel Sonne, viele Palmen, viel Strand und ein bisschen Handlung, also gerade so viel Handlung, dass sie nicht die schönen Bilder stört. Es gibt coole Typen, die bunte Cocktails mischen, cool mit Flaschen und Gläsern jonglieren und die Beach Boys liefern den perfekten Song dazu. Dazu passt auch der neue Tanz Lambada und der Song von Kaoma macht Lust. Okay, nicht bei allen sieht Lambada wirklich sexy aus. Kann auch zur Lachnummer werden. Überhaupt, wir lachen gerne und amüsieren uns im Jahr 89 im Kino mit Harry und Sally. Zugegeben, hier lachen vor allem die Frauen, den Männern bleibt das Lachen im Halse stecken. Aber Harry und Sally sind einfach großartig. Sie sind befreundet. Sie reden über alles. Und Sally sagt, Frauen täuschen den Orgasmus vor. Harry sagt bei ihm nicht, er würde es merken. Würdest du nicht, sagt Sally und legt los. Oh. Mitten im Lokal.
Oh, oh. Oh Gott. Oh. Oh. Ja. 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 Oh.
Oh. Ich will genau das, was sie hatte.
Mittlerweile ein Kinoklassiker. Wer uns auch zum Lachen bringt, 89, ein Fisch namens Wanda. Mit Jamie Lee Curtis. Die kennt man bis dahin hauptsächlich schreiend aus Horrorfilmen. Aber als Wanda ist sie klasse. John Cleese bezirzt sie.
Wanda? Wandern? Wenn? Also wandern?
Ja, Mr. Leach.
Und Wendy, Wanda, wenn Sie sagen, 5:07, Miss Gershwitz?
Und natürlich gibt's zum Ende des Jahrzehnts nochmal 80er Jahre Fortsetzung. Zurück in die Zukunft Teil 2. Marty McFly ist uns ja schon ans Herz gewachsen mit dem crazy Doc Brown in der coolen DeLorean-Zeitmaschine.
Powerlaschen, nicht schlecht. Krempel die Hosentaschen raus. Alle Jungs in der Zukunft lassen die Hosentaschen raushängen. Und setz diese Mütze auf. Perfekt, du bist deinem zukünftigen Sohn wie aus dem Gesicht geschnitten.
Auch Indiana Jones kommt zum dritten Mal in die Kinos und er hat jetzt einen Vater, Sean Connery. Wen denn sonst?
Junior.
Nein, bitte, nenn mich nicht so.
Und du weißt, bei dieser Art Rennen gibt es keine Silbermedaille zu gewinnen.
Das nennst du Archäologie?
Forschung versuchen uns umzubringen.
Ich weiß, Vater!
Das ist eine neue Erfahrung für mich.
Das passiert mir andauernd.
Ein Film, der alle bewegt und der das Gesprächsthema ist, Rain Man. Dustin Hoffman schafft, dass viele Menschen überhaupt erst von Autismus erfahren und den Betroffenen Verständnis entgegenbringen. Bemerkenswert ist auch der Soundtrack. Da ist Filmmusik drauf von Hans Zimmer. Aber auch Songs wie Scatterlings of Africa von Johnny Clegg. Etta James. Rob Wasserman mit Aaron Neville.
In my heart, it will remain my stardust melody.
Auch mit dabei Bananarama. In der Popszene erklimmt Madonna den Thron der Königin. Ihr Album Like a Prayer widmet sie ihrer verstorbenen Mutter. Die wäre stolz. Es ist ein sehr erwachsenes Album, sehr persönlich. Madonna hat deutlich Federn gelassen im Scheidungskrieg mit Sean Penn und ich glaube ja, dass sie den noch sehr lange geliebt hat. Persönlich gereift schreibt sie wirklich tolle Songs für ihr Album. Das selbstbewusste Express Yourself oder Cherish oder mein Favorit, Dear Jesse. In ihren Anfängen hat sie sich ein bisschen angehört wie Minnie Maus auf Helium. Aber die Mädchenzeit ist vorbei. Jetzt ist sie eine junge, selbstbewusste Frau. Und sie hat genau die Themen, die uns junge Frauen damals interessieren. Und sie hat ständig neue Looks. Das Video zu diesem Song ist typisch Madonna, provokant. Im Video trägt sie ein Kleid, das eigentlich aussieht wie ein Unterrock. Das ist der Anfang des Dessous-Looks. In diesem vermeintlichen Unterrock also sucht sie Schutz in einer Kirche. Sie küsst eine schwarze Jesus-Statue, die zu Leben erwacht, und sie tanzt vor brennenden Kruzifixen. Und dann hat sie in dem Video auch noch dunkle Haare. Ein Skandal. Das schlägt Wellen, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Zu diesem Zeitpunkt ist Madonna Markenbotschafterin für Pepsi. Sie soll ein junges Publikum zu Pepsi holen. Aber dieses Video, Like a Prayer, gefällt den Pepsi-Managern überhaupt nicht. Die haben nämlich leider nicht mitbekommen, dass die Künstlerin sich seit ihrem Hit Holiday 5 Jahre vorher weiterentwickelt hat. Sie kündigen den Vertrag mit Madonna. Das ist ja sowas von egal, denn die 5 Millionen Dollar für die Blonde Ambition Tour, die darf sie behalten. Und dieser ganze Wirbel um das angebliche Skandalvideo ist natürlich die beste Werbung für ihr neues Album und die Tour. Und bei der Tour dreht Madonna erst recht auf. Sie lacht zuletzt und Madonna lacht auch am besten. Und Pepsi sammelt mal wieder Negativpunkte im alten Coke-Pepsi-Krieg. Und ausgerechnet der Coke-Reklamesong klettert in die Charts. Gesungen von einer Frau, die eigentlich sonst im Background singt, für die ganz Großen. Luther Vandross, Irene Cara, David Bowie, Chaka Khan und Patty Austin. Die Frau heißt Robin Beck. Der Werbesong fällt positiv auf. So sehr, dass Beck eine Single draus macht. Und es wird ein absoluter Radiohit weltweit. Also ich bin auf diesen Song derart konditioniert, ich krieg immer Durst und bekomme Lust auf eine Cola. Neu ist in den 80er Jahren das Musikfernsehen und aufregend ist es, denn jeder Song bekommt ein Video verpasst. Das heißt, immer schön schauen, was die Popstars anhaben, welche coolen Klamotten, Ketten, Tücher im Haar und um den Hals und dann natürlich mit der besten Freundin telefonieren. Hast du gesehen? Und gleich überlegen, was kann man mit kleinem Geld nachmachen? Bananarama zum Beispiel. Oh, die hat schon wieder eine neue Frisur. Welche Ohrringe hat sie dazu an? Oh, die sind ja riesig. Hilfe!
Help, help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help me.
Ist es nicht respektlos, einen Beatles-Hit neu aufzunehmen mit diesem Pop-Trio, mit diesen drei Frauen? Ja, eigentlich schon. Läuft aber prima. Die Hitschmiede des Produzenten-Erfolgstrios Stock Aitken und Waterman hat nämlich mal wieder ganze Arbeit geleistet. Der Mann mit der Sonnenbrille. Nee, es ist nicht Heino, Roy Orbison. Er ist in den Charts mit... von seinem Album Mystery Girl. Aber diesen Erfolg erlebt Roy Orbison leider nicht mehr. Noch bevor das Album rauskommt, stirbt er im Dezember 88 an einem Herzinfarkt. Im Jahr 1990 wird der Film Pretty Woman rauskommen. Sein Song Pretty Woman aus dem Jahr 64 wird einen Grammy gewinnen. Aber wir bleiben noch in 89. Wir bekommen da nämlich eine neue Hymne, die bis heute eine Hymne ist. Bonnie Tyler hat diesen Song schon aufgenommen vor einem Jahr, aber keiner nimmt Notiz davon, bis Tina Turner kommt und einen Hit daraus macht. Frauen sind Ende der 80er überhaupt stark vertreten in der Popmusik. Beispiel Paula Abdul. Sie kommt aus der zweiten Reihe ganz nach vorn. Eigentlich ist sie Tänzerin und Choreografin, arbeitet für die Jacksons, auch für Janet Jackson, für Mick Jagger. Jetzt singt sie eine perfekte Dance-Nummer. Anita Tikaram bringt uns ein neues englisches Wort bei. Sobriety, Ernsthaftigkeit. Sie hat ja ziemlich viel Wehmut und Melancholie schon in der Stimme. Worum geht's? Also der Typ ist weg und was bleibt? Ist dieses Gefühl, dieses leise Gefühl, da war doch mal was. Wie so ein lästiges Kratzen.
Eine Tasse Tee, Zeit zum Denken. Ein Leben wagen, süß und schön, weich und klebrig. From my hands, you know you'll never be more than twist in my sobriety, more than twist in my sobriety.
Die Fine Young Cannibals kommen mit einem sehr coolen Sound daher. Ein bisschen 60s Touch, das Falsetto von Roland Gift macht den Song zu einem Ohrwurm. So, und jetzt geht der mir für den Rest des Tages nicht mehr aus dem Kopf. Und dann noch das, klingt wie Depeche Mode und ist doch eine Band aus Baden-Württemberg. Love is a baby in a mother's arms. Love is your breath which makes me warm. And when I sometimes close my eyes, my mind starts spinning round. Camouflage. Ihr Song wird in den USA Nummer 1. Und so kommen die Jungs aus Bietigheim-Bissingen bei Stuttgart in der ganzen Welt herum. Heiko Meile erinnert sich daran.
Hin und zurück und ruckzuck eigentlich und nichts kennenlernen, ja, nichts richtig sehen, aber Hauptsache irgendwie die Stempel von allen möglichen Ländern im Ausweis. Und das war schon eine sehr aufregende Zeit.
Die Simple Minds singen vom Belfast Child, machen den Nordirland-Konflikt zum Thema. Das macht nachdenklich.
Meine Liebe sagte zu mir, triff mich unten am alten Baum. Denn ich habe traurige Neuigkeiten über diese Stadt und all ihr Leiden. Manche behaupten, es stünden Unruhen bevor. Sie würden bald die ganze alte Stadt niederreißen. Eines Tages werden wir hierher zurückkehren, wenn ein Kind aus Belfast wieder singt. One day we'll return here, when the Belfast child sings again.
'89 ist eigentlich ein guter Zeitpunkt für den Einstieg beim Radio. Gleich zu Beginn des Volontariats lerne ich nämlich, wie aktuelle Ereignisse überhaupt keine Rücksicht auf Planung nehmen. Wobei, wir haben es doch gemerkt, das Rumor, die Montagsdemos, tausende DDR-Bürger, wir sind das Volk, Gorbatschow mit Perestroika als Hoffnungsträger. Dass Honecker von seinen Ämtern zurücktritt, ist überraschend, aber nichts gegen den 9. November. Gegen die legendäre Pressekonferenz abends kurz vor 7. In der Tagesschau erfährt Westdeutschland davon.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ausreisewillige DDR-Bürger müssen nach den Worten von SED-Politbüro-Mitglied Schabowski nicht mehr den Umweg über die Tschechoslowakei nehmen. Dies kündigte er am Abend vor der Presse in Ost-Berlin an.
18.53 Uhr, die PK ist schon fast vorbei. Günter Schabowski verkündet noch fast beiläufig eine neue Regelung für die Ausreise aus der DDR.
Also Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt.
Ab wann soll das denn gelten, fragen einige Journalisten.
Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich.
Diese Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Während wir im Westen noch nachdenken, was das bedeutet, fackeln Zehntausende DDR-Bürger nicht lange und stürmen die Berliner Grenzen. Wollen direkt rüber in den Westen. Ohne Pass und Visum. Gegen Mitternacht geben die Grenzer auf. Sie öffnen die Schranken. Faktisch das Ende der DDR. Die Mauer ist gefallen. Es gibt einen Soundtrack zum 9. November. Eigentlich kann ich ihn nicht mehr hören, aber dieser Song gehört einfach dazu. Der ist allerdings schon viel früher entstanden. Matthias Jabs und Klaus Meine erzählen.
Das Gefühl, dass sich was ändern würde, hatten wir schon ein, zwei Jahre vorher, als wir nämlich nach Russland gegangen sind als erste westliche Rockband. Und dann die Bestätigung dafür, als wir dann anderthalb Jahre später zum zweiten Mal da waren.
Als ich den Song geschrieben habe, hätte ich in meinen kühnsten Träumen wahrscheinlich nicht zu hoffen gewagt, dass sich die Dinge so schnell verändern in den Beziehungen zwischen Ost und West, dass die Berliner Mauer gefallen ist. Wer hätte das gedacht damals?
David Hasselhoff wird als Sänger auf der Wiedervereinigungswelle ganz nach oben gespült. Sein I've Been Looking for Freedom ist eigentlich ein schwaches Liedchen, aber Hasselhoff kommt damit zum richtigen Zeitpunkt, zum richtigen Ort, ohne dass er es ahnen kann. Für eine TV-Show am Brandenburger Tor will er unbedingt auf der Mauer singen.
I said, I want to sing Looking for Freedom on the Wall or I'm not coming. And they said, we have to talk to Honecker, we have to Helmut Kohl. And I said, okay. They called back and they said, okay. I went, okay, okay, ah! I taped it in my hotel room. We put the tape in, we hit record. And now it's a little bit a piece of history.
Und er setzt sich durch. Im Hotel lässt er die Show aufnehmen. Das Video hat er heute noch und hält seinen History-Moment in Ehren. Das haben wir ja alles noch bestens im Ohr. Aber was ist mit der Optik 89? Das ist schrecklich. Erfolgreich verdrängter Albtraum ist die Karottenjeans. Von der Taille bis zu den Oberschenkeln weit und dann zum Knöchel hin eng. Dazu gerne eine Bluse mit monströsen Schulterpolstern oder ohne Schulterpolster wenigstens Puffärmel. Oh, jetzt habe ich wieder ganz schlimme Bilder in meinem Kopf. Schwarz gibt es auch, das ist 89 sehr angesagt. Allerdings in der Kombination mit Neonfarben. Naja, 89 denken wir ja auch noch, dass Milli Vanilli ganz passabel singen können. Im März bringen sie diesen Song raus. Yes, you know. Und im Folgejahr 1990 bekommen sie den Grammy, den sie aber dann später wieder zurückgeben. Aber das ist eine andere Geschichte in den Weiten des Musikkosmos. Das Jahr 89. Neugeborene bekommen am häufigsten die Namen Jennifer, Lisa, Katharina und Laura und Jungs Christian, Jan, Alexander, Dennis. Auch in der Schweiz bekommen jetzt die letzten Frauen das Wahlrecht. 1989 im Kanton Appenzell-Ausserrhoden. In Dänemark können sich homosexuelle Paare ihre Verbindung erstmals staatlich registrieren lassen. Und wir in Deutschland, wir sind im Wiedervereinigungstaumel. Und wir wissen noch gar nicht, wie wir die Zukunft bewältigen werden und ob wir das überhaupt schaffen mit dem geeinten Deutschland. Das erleben wir in den Jahren nach 1989. Es gibt viele Songs aus dem Jahr 89. Viele haben wir jetzt gehört in diesem Podcast. Eine Liste davon finden Sie auf Spotify unter SWR1. Und jetzt wünsche ich Ihnen eine gute Woche. Am kommenden Sonntag starten wir zu einer neuen Reise durch meinen Musikkosmos. Bis dahin gilt, wie man es bei den Vulkaniern sagt, lebe lang und in Frieden.
Barbara Scherers Musikkosmos. Immer sonntags eine neue Folge. Ein Podcast von SWR1 Baden-Württemberg.